Neue Schockenthüllungen im Fall Epstein. Ein Geheimbericht enthüllt die Berater des Pädokriminellen. Auf 1 erfahren Sie Namen, die niemals bekannt werden sollten. Eine deutsche Wirtschaftsweise warnt vor der Staatspleite. Doch was will sie uns wirklich sagen? Wir erklären es Ihnen. Und im Interview des Tages, der Umweltjournalist Jonas Schick beobachtet die Weltklimakonferenz in Brasilien. Er sagt, die Umweltverbände haben die Ökologie verraten. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Es ist ein furchtbarer Verdacht. Die Affäre um den Pädokriminellen Jeffrey Epstein könnte noch größer sein als bisher gedacht. Es geht um eine Spur, die bis nach Washington reicht und vielleicht auch bis in die nobelsten Adressen von Wien. Unser Schwerpunkt heute in den Nachrichten auf 1. Es ist der wohl größte Pädophilie-Skandal der jüngsten Geschichte. Der Fall von Jeffrey Epstein und seinem Netzwerk aus Prominenten und Politikern. Und der Skandal wird immer größer, denn ein Detail nach dem anderen kommt ans Tageslicht. Nun sorgen neue Unterlagen des US-Repräsentantenhauses zu Epstein für Wirbel. Der Journalist und Autor Oliver Jannich hat die aktuellen Entwicklungen verfolgt. Ich habe Jannich heute Vormittag über eine leider recht schlechte Internetverbindung auf den Philippinen erreicht und ihn gebeten, die neuesten Enthüllungen für uns einzuschätzen.
Ein ganz kurioser Fall eigentlich. Also in der Presse wird vor allem Donald Trump angegangen, weil das für ihn kompromittierend wäre. Ich habe auch schon wieder darüber gemacht, dass ihn das eigentlich entlastet. Und ich bin ja bekannt als Trump-Kritiker, vor allem in Sachen Epstein.
Nach Jannich würden die neuen Papiere also weniger US-Präsident Donald Trump belasten. Dafür aber andere Personen. Darunter den bekannten US-Journalisten Michael Wolff, der unter anderem ein Enthüllungsbuch über Trump geschrieben hat.
Michael Wolff heißt er, das habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Also es ist völlig klar, dass Michael Wolff ihn beraten hat, den Epstein in seiner PR-Strategie, und noch krasser, auch der Ex-Trump-Berater Steve Bannon hat ihn beraten. Und da habe ich jetzt gerade noch ein Video gesehen mit Megyn Kelly, die ehemalige Fox-Moderatorin, bei dieser Beratung dabei war, nämlich Kathy Rümmler. Das ist also eine frühere Mitarbeiterin von Obama. Ja. War eine prominente US-Anwältin und ehemalige White House Counsel unter Präsident Obama. Das heißt, diese drei Leute, und das mit der Rümmler ist wohl relativ neu, wobei das, glaube ich, schon spekuliert, drei Leute, also Bannon, Wolff und Rümmler, haben Epstein beraten, wie er sein Image verbessern konnte.
Doch liefern die Akten auch Hinweise auf europäische Politiker?
Es gibt Kontakte zu Peter Mandelson, der aus England, der ehemalige EU-Kommissar für Handel, Labour und war Labour-Politiker. Und es gibt Verbindungen zu Torbjørn Jagland, ehemaliger Ministerpräsident von Norwegen und Council of Europe, Generalsekretär von 2009 bis 2019. Also da einige E-Mails offenbaren, dass Epsteins Versuch über Jagland russische Diplomaten zu erreichen, um Insight on Talking to Trump zu bieten. Also er hat diesen ehemaligen Ministerpräsident von Norwegen benutzen wollen, um an Lavrov ranzukommen und dem Informationen über Trump anzubieten.
Die neuen Enthüllungen zeigen, Jeffrey Epstein hatte offenbar auch Österreich im Blick. So geht aus den nun veröffentlichten Chats hervor, dass Epstein im Hintergrund ein Treffen zwischen Steve Bannon und dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz einfädeln wollte. Dabei agierte er selbst im Verborgenen. Epstein nutzte laut Beobachtern Mittelsmänner, darunter den Diplomaten Terrier Rød-Larsen, um selbst unsichtbar zu bleiben. Ein Treffen kam jedoch nie zustande. Auch ein direkter Kontakt zwischen Kurz und Epstein lässt sich aus den Dokumenten nicht ableiten. Doch Kurz ist nicht der einzige bekannte Name. Auch Eva Dichand, Herausgeberin der Boulevardzeitung Heute, taucht in dem Chat auf. Sie lud ihren damaligen Geschäftskontakt Boris Nikolic zum Liveball in Wien ein. sein und beschrieb das Programm als sehr verrückt und halbnackt. Vorgesehen waren außerdem ein Galadinner mit Bill Clinton sowie ein Brunch in Eva Dicherns Haus. Diese private Mail wurde später offenbar an Epstein weitergeleitet. Angeblich ohne ihr Wissen. Dichernd betont, Epstein nie getroffen zu haben. Auch die Liveball-Veranstalter erklären, Epstein habe an dem Event nicht teilgenommen. Zumindest in Wien hatte Jeffrey Epstein also keinen Erfolg. Jedenfalls soweit wir im Moment wissen. Wie weit das Erpressernetzwerk aber anderswo reichte, dazu sagte Verlegerin Gesa Schöning im Interview mit auf1.
Wir haben es, was das angeht, mit einer Investigativjournalistin Whitney Webb zu tun, die wirklich ganz, ganz akribisch Detailaufklärungsarbeit geleistet hat. Und sie hat festgestellt, dass diese Erpressungsnetzwerke es sind, die die Welt eigentlich sozusagen lenken. Und wo man halt sagen kann, okay, wer hat gerade Macht? Der versucht es natürlich zu behalten und versucht andere zu unterdrücken. Und Erpressung ist da das approbate Mittel.
Doch Epstein habe nicht etwa nur Prinz Andrew erpresst. Laut Gesa Schöning geht es darum,
wie eine ganze Nation, und im Grunde sind es Nationen, unter die Fittiche von wirklich einem Erpressernetzwerk kommen konnten, das organisiert ist. Und vor allen Dingen ist es nicht nur organisierte Kriminalität, sondern die arbeitet ganz zusammen mit den Geheimdiensten.
Das vollständige Interview zum Erpressernetzwerk von Jeffrey Epstein finden Sie unter www.auf1.tv. Nicht nur mit Blick auf das Epstein-Netzwerk gerät Österreich in die Negativschlagzeilen. Ein weiterer Fall betrifft eine der bekanntesten Kinderhilfsorganisationen der Welt. Beim internationalen SOS Kinderdorf stehen seit Jahrzehnten Vorwürfe systematischer sexueller Übergriffe im Raum. Die Organisation wurde von dem aus Innsbruck stammenden Hermann Gmeiner gegründet. Gegen ihn gibt es bereits Vorwürfe des Missbrauchs. Die Ermittlungen laufen an mehreren Standorten. Jetzt kommt ein weiterer brisanter Punkt dazu. Ein geheimer Bericht mit 991 Seiten, der laut Insidern sämtliche Namen, Tathergänge und interne Vertuschungen enthalten soll, inklusive Hinweisen auf Geldwäsche und sogar Menschenhandel. Zugriff darauf hat nur die internationale Führung der SOS Kinderdörfer. Die Öffentlichkeit und vor allem die Opfer bleiben außen vor. Besonders heikel. Der verstorbene Langzeitpräsident Helmut Kutin soll einem Großspender trotz Missbrauchsverdacht Zugang zu Kindern in Nepal ermöglicht haben. FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker nennt die Existenz eines solchen Geheimdossiers ein Alarmsignal und fordert sofortige Offenlegung gegenüber den Behörden. Wörtlich sagte sie, jeder Tag, an dem die Behörden nicht über die volle Faktenlage verfügen, ist ein weiterer Tag, an dem man den Opfern Gerechtigkeit verwehrt. Haben Sie wieder einmal Ihre 18,36 Euro im Monat für das Programm von ARD und ZDF bezahlt? Immer mehr Deutschen ist offenbar der Wille dazu verloren gegangen. Wie Daten der GIZ-Sender zeigen, befinden sich inzwischen gut 8% der Bundesbürger mit ihren Rundfunkbeiträgen im Zahlungsrückstand. Mit rund 10% weist die Hansestadt Bremen dabei die höchste Rate auf. Danach folgen die östlichen Bundesländer. Gleichzeitig werden offenbar immer weniger Konten abgemahnt. Befanden sich 2023 noch fast 3 Millionen im Mahnverfahren, so waren es ein Jahr später nur noch 2,5 Millionen. Beobachter werten das als ein Zeichen, dass die Sender mit dem Abmahnen säumiger Zwangsgebührenzahler nicht mehr hinterherkommen. Die Wehrpflicht in Deutschland kommt zurück. Am Donnerstag einigte sich die Koalition auf einen entsprechenden Entwurf. Die Zustimmung im Bundestag gilt als Formsache. Die Reaktionen der Opposition sind denkbar unterschiedlich. Der AfD geht die Vorlage nicht weit genug. Deren verteidigungspolitischer Sprecher Rüdiger Lukassen sagte gegenüber auf1, das Gesetz könne den Personalbedarf der Bundeswehr niemals decken. Zitat, die Bundesregierung wird die allgemeine Wehrpflicht reaktivieren müssen. Ganz anders bewertet es Frauke Petri vom Team Freiheit. Sie erklärte unserem Sender, als freiheitliche Kraft halten wir die Wehrpflicht schon gleich gar unter den aktuellen Steuer- und Abgabelasten für nicht vertretbar. Petri verweist zudem auf den miserablen Zustand der Truppe. Schon heute sei die Hälfte der aktuell 180.000 Soldaten gar nicht einsatzbereit. Vorrang hätten deshalb funktionierende Ausbildungsstätten und ausreichendes Material. Mehrere weitere Oppositionsparteien ließen eine Anfrage von auf 1 unbeantwortet. Die sogenannten 5 Wirtschaftsweisen gelten als wichtigste wissenschaftliche Instanz zur Bewertung der deutschen Wirtschaft. In Wahrheit aber, darauf weisen Kritiker seit Jahren hin, sind sie ein Gremium, das von der Bundesregierung eingesetzt wird. Und genau so wirken ihre Stellungnahmen. Als Steilvorlagen, mit denen die Politik ihre Entscheidungen legitimieren kann. Nun sorgt eine dieser Wirtschaftsweisen für Aufsehen. Veronika Grimm von der Universität Nürnberg kündigte an. 2029 ist Deutschland faktisch pleite. Ausgerechnet jenes Jahr, in dem die Bundesrepublik nach Aussagen führender Politiker kriegsfähig sein soll. Für viele Beobachter ist das kein Zufall. Sie fragen, dient diese düstere Prognose als Teil einer psychologischen Strategie? Soll der Bevölkerung ein bevorstehender Krieg mit einem angeblich unvermeidlichen finanziellen Zusammenbruch gerechtfertigt werden? Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet kommentiert.
2029 ist Deutschland pleite. Und wie praktisch, ab 2029 will man sich in einen Krieg retten. Die Faktenlage sieht so aus. Am Mittwoch veröffentlichten die sogenannten Wirtschaftsweisen ihr Jahresgutachten. Die Wirtschaftsweisen, das sind Experten, die von der Bundesregierung selbst eingesetzt werden. Mitglied dieses Gremiums ist die Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Veronika Grimm. Sie sagt gegenüber der Bild-Zeitung, ab 2029 geben wir die gesamten Einnahmen des Staates für Soziales, Verteidigung und Zinszahlungen aus. Für mehr ist laut Finanzplanung kein Geld da. Eine Fahrt in den Abgrund. Sondervermögen für Klima, Migration und Rüstung und die Last des kranken Zinsgeldsystems und der irren Schulden. Allein 4 bis 5 Milliarden Euro zahlt Deutschland pro Monat nur für Zinsen. Das sind rund 5.000 Euro neue Schulden in der Sekunde, nur aufgrund der Verzinsung. Wenn Sie also meinen Kommentar von rund 2 Minuten fertig angehört haben, hat sich durch den Zinseszinsdienst die Staatsschuld Deutschlands um rund 600.000 Euro erhöht. Das führt unausweichlich zum Bankrott oder zum seit Jahren verschleppten Crash. Das Eingeständnis der regierungsnahen Wirtschaftsweisen, dass Deutschland 2029 de facto pleite ist, hat zu Reaktionen in den Medien durchaus geführt. Alle aber verschweigen die Bedeutung dieser Aussage. Denn Moment, Frau Professor Grimm sprach ja vom Jahr 2029. 2029 soll Deutschland pleite sein und für 2029 ist doch noch etwas angekündigt. Ja genau, es war Krieg. NATO und EU und Bundeswehr behaupten, 2029 würde uns Putin angreifen. Und der SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius gibt vor, wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein. Ich sage voraus, Sie werden den Staatsbankrott nie offen zugeben. Sie werden aus der Verantwortung flüchten wollen und Ihr Plan ist es, Sie wollen in einen Krieg flüchten, denn danach fragt niemand mehr, ob man verschuldet war oder nicht. Das Fiat-Money-Geldsystem ist am Ende. Es benötigt Krieg und der Great Reset, der große Abriss und der dann kommende Wiederaufbau, so war es immer in der Geschichte und so wollen Sie es auch jetzt durchziehen.
Die Bundesregierung, verehrte Zuseher, will ihr Geld und ist bereit, dafür buchstäblich über Leichen zu gehen. Die Leichen der Jugend, die im kommenden Krieg verheizt werden soll. Doch auf 1 erhebt seine Stimme stets für den Frieden, mit ihrer Unterstützung. Bitte helfen Sie mit unter www.auf1.tv unterstützen und werden Sie Teil der Friedensbewegung. Die Corona-Enquete-Kommission des Bundestages befasste sich in dieser Woche auch mit der sogenannten Impfung. Und dabei fiel eine Aussage, die es in sich hat und die von den etablierten Medien verschwiegen wird. Carmen Scheibenbogen, immerhin die stellvertretende Leiterin des Instituts für medizinische Immunologie an der Berliner Charité, äußerte sich zu den Spike-Proteinen. Und sie gab offen zu, was Kritiker seit Jahren sagen.
Das Spike-Protein ist in der Tat ein gefährliches Protein für uns. Es ist stark immunogen. Das heißt, es kann das Immunsystem auch zu verleiten, dass es sich gegen körpereigene Strukturen richtet. Es gibt auch Daten, dass es auch nach der Impfung längere Zeit im Körper bleiben kann, als man zunächst gedacht hatte.
Doch Worte wie diese bleiben nicht abstrakt. Die Folgen der Corona-Injektion sind für viele Menschen grausame Realität. So auch für Uwe Schreckling aus Berlin. Auf eins begegnete ihm vor einer Woche beim Corona-Symposium im Bundestag. Er hatte sich impfen lassen, um seine krebskranke Frau im Krankenhaus besuchen zu dürfen. Danach ging es ihm gesundheitlich immer schlechter. Sein Arzt teilte ihm eine Diagnose mit, die er bis heute kaum fassen kann.
Und er hat mir gesagt, ich soll mich auf Tod einstellen. Das kann jederzeit passieren, das kann jetzt passieren, das kann morgen. Und die Ungewissheit ist noch schlimmer. Eigentlich, ja, ich sterbe auf Raten, sagt man so schön. Es stirbt jeden Tag, wenn es dir mal schlechter geht, stirbt ein Teil mit. Und dass man damit alleingelassen wird, ja, und von dieser ganzen, ja, Impfindustrie, für mich sind es Mörder, sag so wie es ist, weil sie mich töten. Meine Eltern getötet haben, mich töten. Meine Frau hat Gott sei Dank bei der Studie reingekommen, hat den Krebs jetzt wieder überstanden. Aber sie weiß, es ist für uns eine Qual eigentlich, zu wissen, dass ich sterben werde.
Auch seine Frau leidet unter den Folgen. Sie, so Schreckling, habe sich damals praktisch nicht gegen die Spritze wehren können.
Wir waren damals, in der Krebsbehandlung. Wir waren dann auch da, wurden dann direkt von der Oberärztin eingeladen und sie hat sich wirklich vor uns hingesetzt und hat gesagt, sie müssen sich impfen lassen, wir haben die Anweisung, sonst sie nicht mehr weiter zu behandeln. Und das war ja eben, das ist für mich, wollen wir sagen, Pistole auf die Brust gesetzt, entweder lässt du impfen oder du stirbst an einer anderen Krankheit, sagt man so schön.
Das vollständige Interview mit Uwe Schreckling finden Sie unter www.auf1.tv. Seit Montag steht Taleb al-Abdulmosen, der Amokfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt, vor Gericht. Der Vorwurf lautet: Mord in 6 Fällen und versuchter Mord in 338 weiteren. Doch zu der Frage, warum er den Anschlag beging, bleibt der Attentäter ausweichend. Er spricht von persönlicher Frustration, von Problemen in Saudi-Arabien und der schlechten Behandlung von Frauen. Ein Gutachten des Landtags Sachsen-Anhalt liefert eine erstaunliche Deutung. Das Weltbild des Angeklagten sei angeblich von rechten Verschwörungserzählungen geprägt. Der Publizist und Islamexperte Manfred Kleine-Hartlage widerspricht derartigen Thesen entschieden. Gegenüber auf eins betont er: Für ihn gibt es keinen Zweifel. Der Anschlag war islamistisch motiviert.
Es handelte sich um einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt, also ein Symbol der christlichen Kultur. Die Opfer waren ganz überwiegend Deutsche. Daraus ein rechtsextremes Motiv zu konstruieren, ist abenteuerlich. Ich gehe davon aus, dass wir es hier mit einer islamistischen Motivation zu tun haben, wenn auch vielleicht nicht mit einer Anbindung an bestimmte ideologisch gefestigte Gruppen. Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Das vollständige Interview mit Manfred Kleine-Hartlage zum islamistischen Terror in Europa sehen Sie unter www.auf1.tv. Seit Wochen steigen die Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Inzwischen halten Beobachter einen Krieg nicht mehr für ausgeschlossen. Am Freitag verschärfte sich die Lage erneut. Nach Medienberichten informierte das US-Kriegsministerium Vertreter der Geheimdienste und des Parlaments bereits über konkrete Angriffsziele in Venezuela. Gleichzeitig hat das Weiße Haus den größten US-Flugzeugträger, die USS Gerald Ford, in die Gewässer vor Venezuela beordert. Weitere Kriegsschiffe und Einheiten der Marines gingen dort in Stellung. Venezuela reagierte ebenfalls mit Kriegsvorbereitungen. Die Streitkräfte starteten ein großes Manöver, bei dem 200.000 Soldaten im Einsatz sind. Auch Reservisten und Paramilitärs wurden mobilisiert. Beobachter schließen nicht aus, dass es noch an diesem Wochenende zu ersten Kampfhandlungen kommen könnte. Und wir kommen zum Interview des Tages. In Brasilien läuft gerade die Weltklimakonferenz. Und das, obwohl die naturzerstörerische Wirkung der sogenannten Klimaschutzmaßnahmen immer offenkundiger wird. Gerade erst zeigte eine aktuelle Studie im Magazin Atmospheric Science, dass etwa Offshore-Windparks das Meerwasser und die Umgebungsluft erhitzen. Dabei sollten erneuerbare Energien doch eigentlich zur Abkühlung des Planeten beitragen. Über die Folgen der Weltklimakonferenz habe ich mit Jonas Schick, dem Chefredakteur der Zeitschrift Die Kehre, gesprochen, dem vielleicht einzigen rechten Naturschutzmagazin. Guten Tag, Herr Schick. Die erste Woche der UNO-Weltklimakonferenz ist fast beendet. Und es fällt auf, dass die Medien bei uns relativ wenig über das Treffen berichten. Das war in früheren Jahren anders. Hat Klima in Zeiten einer neuen globalen Blockkonfrontation und Kriegsvorbereitung an Bedeutung verloren?
Ja, ohne Frage, absolut. Also Sie greifen da auch einen Aspekt auf, den ich jetzt schon in unserer neuesten Kehre-Ausgabe auch im Vorwort erwähnt habe. Was klar auffällig ist, da habe ich jetzt mich noch nicht auf Belem bezogen, sondern auf die internationale Automobilausstellung. Da war schon klar erkennbar, dass das Thema verglichen mit den Jahren zuvor sehr stark in den Hintergrund gerückt ist. Klar, es wurde darüber berichtet, es gab auch noch Aktionen von Umweltgruppen, aber es stand eigentlich mehr im Mittelpunkt der Zustand der deutschen Autoindustrie und wie man denen wieder ankuppeln kann. Und das setzt sich jetzt in Belem ja fort. Also man merkt da ganz stark, dass, glaube ich, sich die, also als das alles noch so ganz normal lief und man hatte irgendwie auch einen großen Kuchen, den man verteilen kann, dann konnte man sich das irgendwie leisten. Es war in Anführungszeichen so ein bisschen ein Wohlfühlthema. Und jetzt, wenn es dann darauf ankommt, dann wird es problematisch. Und dann fallen auf einmal alle Akteure aus. Also man sieht das ja jetzt in Belem. Es ist eigentlich keiner mehr von den wichtigen Akteuren mit Staatschefs da. Also gerade was die Länder mit den höchsten CO2-Ausstoß angeht, Indien, China, USA, da ist also zumindest von Staatschef keiner vertreten. Und ich glaube, das ist auch einfach das Resultat, dass man sich jahrelang darüber belogen hat, ohne das jetzt im Grunde endgültig zu bewerten, was denn die materiellen Voraussetzungen auch für die Gesellschaften sind, in denen wir leben, für die Industriegesellschaften. Und es zeigt sich ja zum Beispiel in Deutschland, dass wenn man über Jahre sich der Thematik starken Klimaschutz mehr und mehr nähert und das mehr und mehr umsetzt, man dann zu einem Punkt kommt, an dem es dann auf die Wirtschaft zurückschlägt und mit entsprechenden Folgen. Und es führt eben auch so vor Augen so ein Dilemmata innerhalb der Ökologie, was auch wir in der Kehre nicht ganz aufgelöst bekommen, ist die Frage, wie also diese 8 Milliarden Menschen, die wir dann entweder jetzt schon sind oder bald sein werden, die leben ja auf bestimmten Voraussetzungen. Und wenn ich jetzt da den Hahn abdrehe, und das ist am Endeffekt krass durchgesetzter Klimaschutz, ist dann mündet in der Deindustrialisierung, das ist so der andere Begriff, dann ist das die Frage, inwiefern sich das dann überhaupt dann noch trägt. Das zeigt sich da eindeutig, ist stark ökologische Politik hat ihren Preis. Und den muss man dann auch bereit sein zu zahlen. Und die Frage ist, und das ist das, was ich mit dem Dilemma gemeint habe, kann man den denn eigentlich auch zahlen? Und um das jetzt abzuschließen und nicht noch weiter auszufasern, wir sehen das im geopolitischen Feld auch ganz einfach an der Frage von KI. Ne? Also wir nehmen das jetzt mal als einen Aspekt. Und da ist es eigentlich auch super, um zu zeigen, wo sich eigentlich die Klimaschützer oder auch vor allem die Protagonisten des Green Deal auch immer selbst betrogen haben, ist, ich brauche da Unmengen an Energie für. Der KI-Ausbau wird eigentlich genau daran scheitern. Also er scheitert im Moment nicht am fehlenden Kapital, sondern die aktuellen Meldungen, die man so hört aus diesen Wirtschaftsbereichen ist, er scheitert an der verfügbaren Energie. Und da reden wir über alle Formen von Energie. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt, dass ein Großteil nämlich auch des Klimaschutzausbaus in Form erneuerbarer Energien am Ende einfach nur auf die anderen Energieträger obendrauf kommen wird. Das wird keine der bestehenden Energieträger ersetzen, sondern es wird einfach noch mehr Strom produziert, weil noch mehr Nachfrage da ist. Und also wird es am Ende um einen grundlegenden Systemwechsel gehen müssen, wenn man sich diesen Fragen nähert. Und dann, wenn das minimal einsetzt, wir reden ja nur hier darum, dass wir quasi minimal erste Anzeichen dafür haben, dass das seinen ökonomischen Preis nach sich zieht, dann fangen sofort alle an, vom Boot zu springen. Ja, das war jetzt wahrscheinlich viel zu lang, aber das ist die Antwort.
Lassen Sie mich da bitte nachfragen. Im Vorfeld der Konferenz haben sich die USA und China gegenseitig vorgeworfen, den Klimaschutz zu vernachlässigen, beziehungsweise sich Vorteile durch die Manipulation von Klimadaten zu verschaffen. Ist die Klimapolitik mittlerweile vor allem ein Instrument für die Auseinandersetzung der Großmächte?
Naja, sie wird ja, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt mit ihr ausgeführt habe, sie birgt halt die Problematik, dass wenn ich da voll drauf durchsetze, also das voll vor mir hertrage, so wie das im Moment eigentlich auch noch als einziger großer Akteur Deutschland macht, das hat so bestimmte Parallelen mit der Corona-Krise, als man, alle anderen haben schon aufgehört, haben schon die Maßnahmen gelockert und Karl Lauterbach war noch davon überzeugt, dass man jetzt unbedingt die Impfpflicht einführen muss. So ähnlich wirkt das im Moment, wie auch der deutsche Bundeskanzler in Belem sitzt. Es birgt halt die Gefahr, also es existiert noch als Erzählung und es ist natürlich, sagen wir mal, für China ein nettes Mittel, dass wenn die Amerikaner sich jetzt zum Beispiel mehr daran halten, Stichwort KI, weil die Chinesen ja auch ihre KI-Strategie fahren, dass man den Gegner abhängen kann, weil er sich da quasi selbst ein Bein stellt. Ich bin ja auch Redakteur einer ökologischen Zeitschrift und das nicht für umsonst. Ich finde es ja insgesamt schade, dass in diesem ganzen Fahrwasser die Ökologie so ins Hintertreffen gerät. Was den Klimaschutz angeht, weine ich da jetzt nicht unbedingt so eine Träne nach, weil gerade diese Klimakonferenzen immer so ein Ort waren, an dem, sage ich mal, andere ökologische Probleme, die erstmal nichts unbedingt mit Klimaschutz zu tun haben, in den Hintergrund gerückt wurden. Aber es passiert ja insgesamt für die ganzen ökologischen Fragen und die sind keineswegs weg. Also die haben sich ja nicht einfach in Luft aufgelöst von heute auf morgen, die Probleme, die da existieren. Das Problem, was halt existiert, dann sind wir wieder bei diesen Dilemmata, die ich angesprochen habe, ist, dass ich immer sagen würde, dass die ökologische Gesellschaft und die sich an nachhaltigen Parametern orientiert, auf Dauer die resilientere ist. Aber die Frage ist halt, wie lang ist diese Zeitspanne? Und wenn wir jetzt mal geopolitische Faktoren mit reinnehmen, dann sind da 10 Jahre schon elendig lang, in denen jemand anderes den Vorsprung bekommen kann, was auch eine Frage dann von Macht und Kontrolle ist. Wenn ich mich dann aus diesem Rennen verabschiede, dann ja, verliere ich diese Kontrolle mit vielleicht auch weitreichenden Folgen für meine Bevölkerung. Und deswegen ist das so ein bisschen dass jeder als Spieler in diesem Rennen gefangen ist. Es zeigt, um jetzt nochmal den Sprung zu BRD zu machen, es zeigt auch ein bisschen, wie sehr wir entkoppelt sind von dieser real ablaufenden Geopolitik, weil wir noch die Einzigen sind, die so tun, als ob man da nicht mitspielen müsste. Ja, also das ist im Endeffekt eine Waffe, mit der die eine Seite probieren kann, die andere sich zur Selbstmanipulation, zur Selbstschädigung am Ende auch zur ökonomischen Selbstschädigung auf kurze Frist auch eben zu motivieren, ne, wenn man halt in diesem Spiel noch mitspielen will.
Das Thema der Konferenz ist unter anderem der Schutz der Wälder. Das müsste Ihnen als Naturschützer doch gefallen.
Auf jeden Fall. Das Paradox, also beziehungsweise das Heuchlerische, Paradox ist es auch, aber es ist vor allem auch heuchlerisch, ist ja, dass für diese Klimakonferenz Wald gerodet wurde, kurz vor den Toren von Belem, weil man diese Schnellstraße bauen wollte, zum Konferenzzentrum. Und da war es dann nicht so weit her mit dem Waldschutz. Und die Kreuzfahrtschiffe, darüber wurde ja auch schon in der normalen Presse berichtet, da merkt man auch so ein bisschen, wie sich der Ton geändert hat, dass man jetzt auf einmal diese ganzen, sage ich mal, ja, die Heucheleien, die da immer im Zuge dieser Konferenzen irgendwo stattgefunden haben, von Privatjets, die da mal kurz für ein paar Stunden landen und dann wieder direkt wegfliegen, während man dann den Flugverkehrsverzicht predigt. Also das kann jetzt auf einmal, wird jetzt offener angesprochen, diese Kreuzfahrtschiffbuchungen, weil man nicht genügend Hotelplätze hatte, die jetzt da extra anliegen als Hotelersatz, plus eben diese Rodung dieses Waldes. Also so ernst kann es da mit dem Waldschutz, wie gesagt, nicht sein. Und was ich da auch noch ankreiden würde, warum ich das auch nicht immer ganz für so voll nehmen kann, was auf diesen Klimaschutzkonferenzen zu Waldschutz von sich gegeben wird, ist, dass es da ja meistens darum geht, dass der Wald als CO2-Speicher betrachtet wird. Das ist ja das größte Interesse, die auf diesen Konferenzen haben, ist Holz, Bäume, also Bäume binden in Form von Holz CO2 und sind damit halt ein Speicher. Und das ist dann wie so ein, ja, wie so ein Lager. Aber ich sag mal, diese ganzen natürlichen Zusammenhänge von der Artenvielfalt bis hin zu sonstigen Ökofunktionen, die der Wald hat, die geraten da mal gerne in den Hintergrund. Und das ist mir dann, also das ist halt an den eigentlichen ökologischen Fragen dann auch so vorbeigearbeitet. Und ich möchte keine ökologische Politik haben, die sich daraus speist, dass man den Wald als CO2-Lager betrachtet. Ja, also generell finde ich das eine super Sache, aber man muss es dann halt eben auch ernst meinen und es darf eben auch nicht nur darum gehen, dass jetzt der Mahagonibaum um die Ecke ein super CO2-Speicher ist.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.